Partnerlausch, der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Freunde von Partnerlausch, der Podcast, zu unserer Folge 24.
Genau, und wir machen heute wieder ein Interview-Special und wir haben einen Gast, der ist Schauspieler, der ist Autor und Sänger. Leslie, verrat uns den Namen.
Ja, Robert. Ich sage extra nochmal unseren Namen, weil wir sonst doch immer sagen, wer wir sind. Das haben wir jetzt getan, ne, Leslie und Robert. Und unser Gast ist Kai Bettermann. Kai Bettermann aus Bochum, jedenfalls wohnt er da jetzt seit einigen Jahren. Er ist Schauspieler, Autor, Sänger auf jeden Fall. Und wie ich finde, einer der kreativsten Köpfe dieser Szene, weil er eben sich auch nicht verbohrt auf eine Stilrichtung. Aber da können wir ihn ja auch gleich drauf ansprechen. Wir kennen ihn auch. Müssen wir dazu sagen? Sagen wir auch gerne dazu. Kai ist für uns kein Unbekannter.
Nein. Grüß dich, Kai.
Einen schönen guten Tag.
Hallo, Kai.
Hallo.
Ja, wir haben angefangen mit dem ersten Attribut, was dich auszeichnet. Du bist Schauspieler. Jetzt hast du natürlich einen Namen, aber du kannst ja mal überlegen, wie würdest du eigentlich gerne in einem Stück heißen, das von dir handelt? Kai Bettermann oder irgendwie anders? Wie wäre dein Name?
Wenn ich in einem Stück, wenn in einem Theaterstück ich privat eine Rolle hätte.
Wenn das Stück sich um dich drehte, der Inhalt des Stückes.
Ach so. Ach, ich fände irgendwie ganz schön, wenn das dann tatsächlich sowas wie, ich habe ja im Moment auch was wie Betterman Show, also Betterman oder Bettermann, finde ich irgendwie einen guten Namen und das würde ich schon so lassen.
Ja, das ist ja auch, das wollen wir da auch gar nicht verbieten.
Nee, wir das haben manchmal gnädig von dir.
Die Autoren fragen wir dann, wie sie in einem Roman heißen würden, wollen würden, der in den sie vorkommen. Aber und einige haben dann so eine Vorstellung von einem, ja, einem Pseudonym. Aber wenn du mit Kai Bettermann zufrieden bist, dann spricht das ja auch von so ein gewisses inneres Gesetteltsein.
Ne? Also nicht Kai Bettermann, dann schon Betterman.
Ah.
He's not only a man, but a better man.
Ja, also das hat ja Robbie Williams auch schon besungen. Yes, I'm doing all I can to be a better man. Also das ist in einem seiner Songs drin und genau, das ist auch Programm, finde ich. Also ein besserer Mann.
Das heißt,
Mann.
Du hast dieses Ziel schon erreicht. Du hast dieses Ziel schon erreicht.
Nee, das ist immer wieder jeden Tag neu. Also ich finde, dass ein besserer Mann oder besserer Mensch zu sein, ist für mich eigentlich, das kann Druck machen, also der Name ist Druck, aber es ist irgendwie auch eine Herausforderung, die auch, ja, immer zu neuen Ufern sozusagen motiviert.
Da muss ich aber jetzt nachhaken, also was macht das denn für dich aus, ein besserer Mensch zu sein?
Holla, holla, also so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Also wenn ich da jetzt loslege, sozial, spirituell, beruflich, also das sind ja oft Dinge, die man so gar nicht in Worte fassen kann. Das ist so.
Dann greift dir eins raus.
Also es ist einfach eine, ich sag mal jetzt etwas gewichtig, ein Wunsch, wahrhaftig zu sein. Ein Wunsch, für eine Sache zu brennen. Und ein Wunsch, dafür zu gehen. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ja, das wäre zum Beispiel eine Sache.
Finde ich, ist ja schon mal eine Aussage. Wahrhaftig sein und zu brennen. Also jetzt nicht brennen im, ist klar, du willst jetzt, es geht um das Innere. Ne? Das ist ja schon mal eine Aufgabe. Und hängt damit auch zusammen, dass du eben nicht nur Schauspieler bist, sondern darüber hinaus auch noch, ja, Stücke für dich schreibst und auch singst und verschiedenste Projekte machst. Hat das damit auch zu tun?
Ja, unbedingt. Also es ist, das habe ich ja auch erst im Laufe der letzten 30 Jahre so gemerkt. Also meine Schauspielausbildung war dann 1991 abgeschlossen und dann bin ich so in die freie Szene gerutscht. Und dann hat sich alles ja so entwickelt und ich würde mich jetzt auch gar nicht so als Autor bezeichnen. Das wäre, glaube ich, missverständlich, weil die Stücke, die ich jetzt geschrieben habe, die waren so Work in Progress über Improvisation. Also ich bin nicht jemand, der am Schreibtisch sitzt und irgendwelche Konzepte schreibt oder irgendwelche Dinge verfasst und die dann probt, sondern ich fange eigentlich auf der Bühne an zu improvisieren und dann schreibe ich. Sagen wir mal so. Deswegen ist Autor, finde ich jetzt missverständlich. Aber ich weiß, was ihr meint.
Ja, Hauptsache die Zuhörer wissen auch, was wir meinen. Und deswegen ist ja diese Klarstellung von dir auch wichtig, ne? Dass du auf diese Art arbeitest. Also jetzt nicht am Papier anfängst, sondern quasi am Papier endest und von da aus wieder dann auf der Bühne landest.
Das war sehr schön von dir, Leslie. Ich ende am Papier, also das ist gut.
Aber das klingt total interessant. Also das heißt, du stehst dann wirklich, du hast irgendeinen Impuls, den lebst du dann auf der Bühne irgendwie aus, wenn du in einer Probe bist oder so und da kommt irgendwas bei raus und anschließend bringst du das zu Papier. Verstehe ich das so richtig?
Ja, also es ist so, sagen wir mal so, es hängt natürlich auch von einem Regisseur oder Regisseurin zusammen, die mir einen Impuls gibt. Vor 20 Jahren war es zum Beispiel, wollte ich eben eine Show oder irgendwas über Freddie Mercury machen. Und ich wusste nicht, wie ich das machen soll, ob das ein Abend über ihn wird, wo ich über ihn erzähle. Und dann kam eben eine sehr gute Freundin von mir, Veronika Maroon, kam eben auf die Idee, das in eine theatrale Situation zu setzen. Und die sagte mir, du bist Verkäufer in einem Secondhand-Laden und da kommt ein Kunde rein und der will was für seine Freundin zum Geburtstag kaufen und weiß nicht was. Und dann kommst du irgendwie auf dieses Thema Freddie Mercury zu sprechen, über ein paar Umwege, sodass im Grunde dieses Thema Freddie Mercury durch die Theatersituation motiviert ist. Das heißt also, ich habe im Wohnzimmer damals von Veronika Maroon in Essen habe ich improvisiert. Ich war tatsächlich so ein Verkäufer. Und diese Improvisation haben wir jedes Mal neu aufgenommen, also auf Band. Damals gab es noch keine, vor 20 Jahren gab es noch keine Smartphones mit integriertem Diktiergerät. Da habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, was das war, mit was ich da aufgenommen habe. Aber so läuft das dann. Also ich stelle mir entweder vom Regisseur kommt eine Aufgabe, stell dir vor, du bist so und so und dann leg mal los. Oder es ist irgendeine Situation, die ich mir vorstelle, die ich dann einfach, wo ich dann anfange laut zu sprechen.
Finde ich cool.
Finde ich auch.
Würde ich auch gern können. Da muss ich noch ein bisschen lernen. Aber vielleicht kann ich mir da bei dir was abgucken.
Ja, ich habe ja auch schon mit Kai, um das hier auch mal einzufügen, schon einige Male mit Kai zusammengearbeitet und wir kennen uns auch jetzt schon, Kai, 20 Jahre, kommt ziemlich genau hin, ne?
20 ist vielleicht ein bisschen viel, aber 15 mindestens.
Ja, also mindestens, also wenn nicht gar 19. Auf jeden Fall, das ist mir auch mal aufgefallen bei dir, dass du aus dem Machen heraus entwickelst. Ja, und das ist ja auch ein ganz bestimmtes Talent, was dahinter ist. Also in der Situation, in der kreativen, spielerischen Situation zu spüren, was ist da, was kommt da an und das zu packen und damit weiterzumachen. Und wenn sich dann etwas formt, wunderbar. Und da hat sich ja einiges geformt.
Genau, es ist eben eine Improvisation oder ein Autorsein, was aus dem Körper heraus passiert. Würde ich mal sagen. Also Autor aus dem Körper, ja.
Und damit hängt vielleicht auch zusammen, dass du dich sehr für Körperpräsenz und Stimme interessierst, dich da auch mit beschäftigst und da auch Kurse gibst, ne? Also Coachings machst. Hat das damit auch zu tun? Und warum ist es dir so wichtig, dich mit der Körperpräsenz zu befassen?
Ja, weil das eine Also erstmal gehört das natürlich zur Grundausbildung eines Schauspielers, weil das ist sein Instrument. Also der Körper ist das Instrument, mit dem du spielst und mit dem du umgehst. Und der Körper, also das habe ich vor allem durchs Maskentheater gespürt und erlebt, dass wenn du eine Maske aufsetzt und einen Bauch, ich habe mir dann Bäuche umgeschnallt, ich bin ja eigentlich ein eher magerer Mensch und war dann auf einmal ein ganz dicker Mensch. Und da ist es, auf einmal erfährst du ganz andere Dinge. Ich spreche eigentlich eher recht schnell und auf einmal wird man ganz langsam, man atmet anders. Und das heißt, aus dem eigenen Körper kommt durch die Maske, kommt eine andere Kraft heraus. Das ist wirklich, also das ist wirklich Theater, was schon auch dann zum Mysterium wird. Das habe ich da erfahren können. Und grundsätzlich ist es so, die Körperpräsenz, also ich gebe Kurse in Körperpräsenz und Stimme für alle möglichen Leute, die freie Reden halten oder die vorlesen, also alles möglich für alle möglichen Leute, die halt in einem Beruf sind, wo sie irgendwas vortragen müssen.
Pfarrer auch, ne?
Ja, genau, genau. Ich habe in Kirchen für Pfarrer, aber auch für die Lektoren in den evangelischen Gemeinden, die halt das Evangelium vortragen. Mit denen habe ich, die waren immer ganz erstaunt, warum ich jetzt nicht sofort mit der Sprache anfange, sondern dass ich erstmal mit dem Körper anfange. Und die haben dann eben gemerkt, was es ausmacht. Wie stehe ich vor dem Pult und am Pult, wenn ich dann was lese, wenn ich was vortrage, wenn ich körperlich mich vorher mit dem Körper aufgewärmt habe, mich damit ein bisschen beschäftigt habe, dass ich einfach anders auf dem Boden stehe und dann anders spreche. Wenn ich anders auf dem Boden stehe, mich vorher aufgewärmt habe, spreche ich anders. Und ja, also deswegen ist, wenn der eigene Körper einem mehr präsent ist, im Sinne von, dass man sich dem bewusst mal genähert hat, auf eine spielerische Art und Weise, dann ist man anders, wie soll ich sagen, ich sage immer, ich bin dann anders im Strumpf. Ich weiß nicht, woher dieser Ausdruck kommt, aber man ist anders, man ist ein bisschen konzentrierter in sich, ein bisschen geerdeter.
Wie hast du dich denn jetzt, Kai, auf diese Podcast-Gesprächssituation vorbereitet? Also sitzt du oder stehst du oder wie bist du gerade körperlich aufgestellt extra für uns? Bestimmt auf eine ganz besondere Art, oder?
Ja, ich mache so einen Kopfstand.
Ja, ja.
Und dann der kommt aus dem Yoga, also eine ganz alte, also 2000 Jahre von so einem Yogi, der sich für 20 Jahre, nein, also ich sitze hier ganz normal. Also ich habe vorher im Schneidersitz hier auf meinem Sofa gesessen und jetzt habe ich das Laptop auf so einem kleinen Stühlchen vor meinem Sofa und verändere meine Position auch immer wieder, habe ein Kissen im Rücken. Also es ist wahrscheinlich völlig ungesund, wie ich hier sitze. Also es ist nicht das Bild, dass ich aufrecht stehe und mir eine Linie durch meinen Körper vorstelle, wie ich das oder mich ja durch den Kopf aufrichte oder sowas, sondern ich sitze hier ganz gemütlich auf meinem Sofa und habe mich auf unser Gespräch gefreut, wollte mich gar nicht vorbereiten, weil ich einfach möglichst frisch von der Leber weg hier erzählen möchte.
Und du hast uns ja im Vorfeld verraten, dass du während solcher Interviews immer sehr gerne mit den Zehen strickst. Das ist ja auch was dann zu einer Entspannung beiträgt, ne, und zu einer gemütlichen Situation. Ne, so. Und ja, du sitzt in Bochum, ne? Ist das richtig? Das habe ich noch korrekt in Erinnerung. Ne? Du hast aber also, auch in, ja.
Aber mit den Zehen stricken, also das war mir jetzt neu. Aber das würde ich gerne können. Also dass ich, wenn ich mit Zehen stricke, also so beweglich sind meine Zehen leider nicht. Aber es ist tatsächlich eine Sehnsucht von mir. Nicht, dass ich mit den Zehen stricken kann, aber dass ich die besser bewegen könnte, weil meine Füße selber sind, ja, ich weiß nicht, also da ist auf jeden Fall dass ich meine Zehen besser bewegen kann, da hast du sowas angesprochen gerade, wo noch sehr viel Luft nach oben ist.
Halten wir das einfach als Potenzial fest, oder?
So. Genau.
Genau. Ja, du, ich habe auf die Stadt angesprochen. Du sitzt jetzt in Bochum, du stammst aber aus Hamm und hast auch mal in Witten gelebt, bist aber jetzt seit einigen Jahren Bochumer. Wir kommen da auch immer so ein bisschen wieder auf so Herkunftsfragen in unseren Interviews. Und welche Bedeutung hat das Ruhrgebiet eigentlich für dich?
Oh ja, eine ganz große Bedeutung. Also das ist schon mein Zuhause. Also das ist schon, also wenn ich an der Ruhr mit dem Fahrrad langfahre und wenn ich überhaupt hier bin, ist das, ja, also fühle ich mich inmitten all dieser Zechen, die ja stillgelegt sind, weil ich ja selber auch mal Bergbau studiert habe, habe ich da irgendwie einen Bezug zu. Und das ist schon, also hier wegzuziehen, würde mir sehr schwer fallen, weil das, ja, das ist... Da bin ich verwurzelt und das kann ich schon als Heimat bezeichnen.
Ja. Du hast mal Bergbau studiert?
Ja, also es war so, dass ich überhaupt nicht wusste nach dem Abi, was ich machen sollte. Also keine Ahnung, von Schauspiel noch gar keine. Also noch nicht mal die Idee, noch nicht mal, also da war gar nichts. ich war auch in keiner Theater AG in der Schule oder sowas, die es auch gab bei uns, oder Literatur auch nicht. Es war nur nach dem Abi so, dass ich, ja, dass ich mich für irgendwas entscheiden musste. Und dann war es das, wo ich gedacht habe, gut, mein Bruder, 4 Jahre älter, studiert schon in Aachen Bergbau und ich versuch's mal. In Mathe und Physik war ich einigermaßen okay im Abi und dann gehe ich da mal ran. Und dafür musste ich vor dem Studium 3 Monate habe ich in der Steinkohle gearbeitet, in Hamm auf der Zeche Heinrich Robert. Und dann war ich noch 10 Wochen in der Braunkohle im Tagebau Fortuna in Bergheim, Niederaußen.
Ja, ist eher bei mir um die Ecke. Hm?
Ja, genau, genau. Und da habe ich dann, da musste man viel weniger arbeiten, weil diese riesen Bagger, diese riesen Maschinen alles alleine machen. Also ein einziger Mann führt diese Riesenschaufeln, ein Durchmesser von, weiß ich nicht, 30 Metern und in jede Schaufel passen 7 Tonnen. Also das ist, wenn man das nicht sieht, von nahem sieht, dann glaubt man es nicht. Diese Bagger, wenn ich Frühschicht hatte und ich da in diesem Tagebau fuhr, dann sahen die aus wie Riesendinosaurier. Das waren teilweise göttliche Bilder, wie die im frühen Nebel da aus dem Nebel rausragten und da sich der Bagger in die, das waren ja andere Flöze. Ich weiß gar nicht, ob das auch Flöze heißt. Wahrscheinlich heißt das nur Flöze in der Steinkohle. Aber eben in die Kohle, diese Kohleschichten sind ja unter Tage 1000 Meter unter Null um die, also 1 Meter bis 2,50 Meter. Also zumindest habe ich es so kennengelernt. Und die Flözmächtigkeit bei einem Tagebau ist ja viel größer, weil die Kohle ja jünger ist. Die ist noch nicht so gepresst. Und das waren dann so 10 Meter Schichten oder so. Oder noch mehr. Auf jeden Fall war das ein Bild, ein wunderschönes Bild. Und das möchte ich diese Zeit nicht missen, weil ich da einfach, weil das mein erstes Selbstständigsein sozusagen war. Also von zu Hause weg und unter Tage 3 Monate und dann 10 Wochen eben in diesen Tagebau gefahren bin und auch ganz gutes Geld verdient habe, weil als Bergbaubeflissener, so heißt es, ein Begriff von Goethe übrigens, der sich auch mit Bergbau beschäftigt hat, wie mit vielen anderen Dingen, hat man ganz gut verdient. Man musste keine Sozialabgaben zahlen und bekam einen ganz guten Lohn. Und da habe ich meine ersten Monate Studium mit finanzieren können. Mal bis dahin.
Ja, also hast du was Anständiges gemacht. Erstmal, bevor du dann in die unanständige Lebensform des Schauspielers gegangen bist.
Ganz genau. Also das ist, also ich denke ja, das ist ja genau das, was Anständiges ist, genau das, wie du sagst, so dieser Begriff, dass ich denke, alles, was man tut, wenn man eben dafür brennt, was ich vorhin gesagt hatte, dann ist alles anständig oder nee, dann ist es, vielleicht hast du recht, vielleicht ist anständig dafür dieser biedere Begriff eben, den ja die Eltern oft benutzen, was Sicheres, aber das Sichere, das wäre die totale Unsicherheit im Grunde. Nachdem alle Zechen jetzt geschlossen haben, wäre ich nachdem ich das Studium dann, was ich war, abgeschlossen hätte, wäre ich eigentlich in die totale Unsicherheit gegangen. Aber es gibt natürlich noch andere Formen von Bergbau, Salz, Gold, Öl. Also da hätte es schon noch Chancen gegeben. Erz natürlich auch, aber ich bin recht froh, dass ich den Dreh gekriegt habe.
Und der Dreh, wo führte der dich dann hin, wenn wir jetzt mal an dem Punkt mal deinen beruflichen Werdegang mal noch weiter ausleuchten? Also aus dem Bergbau raus und dann hin zu Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, es war dann erstmal so eine, ich bezeichne das immer, es gibt bei der Entwicklung des Schmetterlings, von der Puppe zum Schmetterling selbst, gibt es eine Phase, wo keine Form mehr da ist, sondern wo nur so ein gequirltes. Es ist im Grunde so eine dicke Waben, wie soll ich sagen? Es gibt keine Form mehr. Der geht durch eine, also erst ist da Puppe und dann geht das innerhalb der Puppe, gibt es so eine Metamorphose, die erstmal durch was ganz Unförmiges durchgeht, bevor es dann in die Form wieder geht. Und ich glaube, ich war tatsächlich, als ich mit dem Studium aufgehört habe, erstmal in so einer völligen Leere drin, in so einem Nichtwissen, sage ich jetzt mal. Also ich würde es eher als goldenes Nichtwissen heutzutage bezeichnen, weil es ist ja oft gut, wenn man überhaupt nicht weiß, wo es hingehen soll. Und weil dann hat die Zeit oder Schicksal Zeit, es einem zu zeigen. Und da hatte ich glücklicherweise die Offenheit, dass ich dann erstmal, ja, ich war dann erstmal, habe das Nachtleben genossen in Aachen und war in so Clubs drin und wusste erstmal gar nicht, wo es hingeht. Und dann kam eben dieser Schlüsseltag, wo mir drei Leute, die sich untereinander jetzt gar nicht kannten, jeder einzelne mir gesagt hatte, du solltest Schauspieler werden. Das war wirklich ein einziger Tag. Morgens jemand, da war ich beim Bäcker und oder bin mit dem zum Bäcker gegangen und da habe ich irgendwas gemacht und der meint, hör, du solltest Schauspieler werden. Und dann nachmittags in der Mensa wieder andere Leute, da habe ich dann, glaube ich, einen Witz erzählt oder so und die sagten das auch, Mensch, also Schauspieler, das wäre schon was für dich. Und abends in der Kneipe, in irgendeiner der Studentenkneipen der vielen in Aachen, war auch wieder eine Situation, wieder mit anderen Leuten, die das auch sagten. Und das war wirklich natürlich ein Schlüsseltag, wo ich dann mir selbst sagte, aha, also irgendwas scheint dran zu sein, an dem ich probiere es mal aus. Und dann ging es, dann hatte damals gerade ein Theater aus einer Studentenbewegung, wollte ich gerade sagen. Also das waren ja Studenten und die waren interessiert, ein Theater aufzumachen, eigenes, das Theater K, was es heute immer noch gibt in Aachen. Und da bin ich einfach mal hingefahren und habe mich zu denen gesellt und habe gefragt, also ich interessiere mich im Allgemeinen irgendwie für Theater, wenn ihr Hilfe braucht, ich habe Zeit und würde mich gern zur Verfügung stellen und den Betrieb kennenlernen. Und so fing alles an.
Da kann man mal sehen, also das Nachtleben in Aachen bringt dich dahin, wo du eigentlich hingehörst, während das Nachtleben in jeder anderen Stadt in Deutschland dich nur in einen schlimmen Kater führt. Also Leute, wenn genau. Was aus euch werden soll, Nachtleben in Aachen, wenn es demnächst wieder geht. Jawohl.
Ja, genau.
In einem deiner eigenen Stücke, und das Stück heißt René Reloaded, Schlager, Strom und Watt von Liebe. Wobei, wir müssen erstmal sagen, Watt ist in dem Fall groß geschrieben und mit zwei T. Es ist ein Stück, eine Reise mit Schauspiel und Liedern in die 70er Jahre. Ist das deine Zeit gewesen auch?
Total. Also, das war übrigens dieselbe Regisseurin wie für, also 15 Jahre später, wieder mit Veronika Maroon, die mir wieder sagte, so, jetzt bist du Elektriker und gehst in einen Betrieb rein und du kriegst einen Stromschlag und auf einmal durch den Stromschlag bist du die verschiedensten Schlagerstars. Durch diesen Stromschlag motiviert sozusagen. Das war wieder das, was aus der Improvisation sozusagen entstand. So, und das ist, ich war daran interessiert, Schlager, die ich jetzt selber privat überhaupt nicht höre, aber ich wollte mal rauskriegen, wie mich diese Musik geprägt hat und das war die Hitparade tatsächlich, die ich als Kind geguckt habe und aber auch danach dann die Schlagerrallye samstags, die ich mit meinem Bruder am Radio gehört habe. Diese Lieder haben mich total geprägt. Also ich fand das eine enorm qualitativ, auch von den Schlagern, das waren ganz andere Schlager als heute, da war viel mehr Substanz hinter, fand ich. Mhm, und die ja. 70er insgesamt so von der Art der Mode und wenn man die Gesichter auf den Fotos sieht oder so, ja, das war irgendwie schon eine ganz besondere Zeit, ja.
Hast du diese Mode mitgemacht? Also können wir uns dich jetzt auch in Schlaghosen vorstellen mit langen Haaren, Parka?
Naja gut, das war ja jetzt in dem Sinne, dass ich bin da 64er Baujahr, dass ich da natürlich jetzt das, was Mutter sozusagen dann gekauft hat, ich hatte ganz normal schulterlange Haare, da gab es jetzt, ich sah nicht aus wie ein Hippie, weil ich ja erst in den 70ern dann, ja, da war ich ja dann gerade mal 11, 12, das habe ich nicht so, das habe ich indirekt damit gemacht, aber die Leute anzuschauen, wie die da in ihren knallengen Hosen und dann, ja, den Schlag, Schlaghose genau, das fand ich einfach, ich finde diese Mode und diese Zeit hatte irgendwie einen Zauber, fand ich. Hatte irgendwas Befreiendes, Lockeres Und Freudiges weiß ich jetzt gar nicht, aber es hatte irgendwas Tolles.
Mit welchen Liedern bringst du in dem Stück diesen Zauber rüber? Also welche Musiker, Musikerinnen verkörperst du da drin?
Ja, also ich habe angefangen, also da ist Johnny Cash dabei und dann Udo Jürgens. Und dann diverse Sänger und Sängerinnen aus der Hitparade, angefangen mit Tina York, die ich damals verliebt war, das weiß ich noch. Aber auch Mary Rose, in die war ich auch verliebt. Das waren ja Schwestern, sind immer noch Schwestern. Mary Rose tritt ja heute immer noch auf, also bis vor Corona zumindest mit diesem Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm heißt. Offenbar ist die echt noch fit und so. Und ja, also die beiden einmal und dann Dalia Lavie, eine wunderschöne Frau, also die auch echt eine schöne rauchige Stimme hatte. Und meine Art, Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach schweigen, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Und da mal nachzuforschen, was jetzt mit diesen Sängern ist, also Dalia Lavie, die mit Kirk Douglas irgendwie eine Verbindung hatte, das weiß ich, also was ich da alles im Stück sage, weiß ich gar nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Auf jeden Fall gibt es Verbindungen, wo du dann merkst, ja, was du da siehst, ist ein Kratzen an der Oberfläche. Das sind die Leute natürlich nicht, wenn du die bei der Hitparade auftreten siehst, sondern das sind dann, ja, das ist ein winziger Teil von denen. Das waren ja meistens auch Jazzsänger, die dann durch Schlager mehr verdient haben. Ja, die dann eben das halt gemacht haben. Im schlimmsten Falle wie Rex Gildo oder wie wie heißt der andere? Der eigentlich Rock'n'Roller war und der aber ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Roy Black. So,
Roy ich wollte
Black,
gerade sagen,
Roy
Roy
Black,
Black.
der eigentlich Rock'n'Roller war und der für den Schlager sich im Grunde, naja, aufgegeben hat, der. Und der ist also an gebrochenem Herzen gestorben, würde ich mal sagen, weil der einfach dem Geld gefolgt ist. Und Rex Gildo, der Musical-Star auch war und aber nur noch sich über den Beruf definiert hat und später überhaupt privat gar nicht mehr auf den Boden kam. Also die Hitparade hat, finde ich, Potenzial für ein eigenes Theaterstück. Die ganzen Dramen, die da hinter den Sängern und Sängerinnen stecken, also nicht nur Dramen, aber schon auch Geschichten einfach, der Menschen hinter den Stars, da habe ich dann in meinem Stück René Reloaded, habe ich das nur angekratzt. Und das fand ich aber schon enorm. Also Ivan Rebrov zum Beispiel war noch dabei. Und Dalida. Dalida ist zum Beispiel eine sehr faszinierende Frau, weil die ja drei Riesenkarrieren in ihrem Leben hatte. Sängerin, warte mal, Model, Schauspielerin, Sängerin oder Tänzerin. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Also auf jeden Fall Schauspielerin und Tänzerin. Und es gibt auch diverse Biografien und das ist wirklich ja, unheimlich faszinierende Frau. Und dieses Lied, was ich da singe, ist er war gerade 18 Jahre, fast noch ein Kind mit weichem Haar, ein Mann zum Lieben. Also das Da habe ich auch ein bisschen meine Stimme verstellt und habe gemerkt, ah, das macht was aus, wenn ich so ein bisschen das nachahme, wie sie gesungen hat, diese tiefe Frauenstimme. Und das war ein ungeheurer Zauber, dieses Lied immer wieder zu singen. Ja, und das war ein Lied, was ich in meiner Kindheit gehört hatte, was mich damals wirklich bewegt hat.
Ich erinnere mich sehr gut an die Johnny Cash-Nummer, an das Lied mit Johnny Cash. Da hast du ja eine Blockflöte mit eingebaut. Das ist ja
Richtig.
ein Hinweis auch darauf, dass du die Stücke jetzt nicht unbedingt eins zu eins reproduziert hast, im Sinne von so einem Retro-Wirbel, sondern du hast sie ja auch auf eine eigene Weise interpretiert. Stichwort jetzt hier die Blockflöte, das Blockflötenarrangement mit Johnny Cash. Und es war ja ohnehin nur, also nur in Anführungsstrichen, du hast mit einem Gitarristen gearbeitet oder tust es weiterhin, wenn du das Stück spielst. Das heißt, die Stücke sind auch zwangsläufig, dadurch klingen sie ganz anders. warum hast du nicht dir einfach mit Playbacks auf die Bühne genommen, sondern ja, besondere Interpretationen der Lieder gemacht?
Ja, weil ich finde, Live-Musik, also wenn alles live auf der Bühne zu sehen ist, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn man das mit Playbacks macht. Und der Rainer Vollmer, das ist der Gitarrist aus Essen, der hat das ganz klasse gemacht, fand ich, und hat, wir haben gemerkt, dass es möglich ist, über relativ einfache Arrangements diese Lieder zu spielen und diesen Live-Charakter, der hat da was Wärmeres, das ist einfach eine direktere Art, hat eine kraftvollere Art auch, die Musik ja, zu spielen. Und natürlich haben wir dann dadurch auch die Lieder experimentell haben wir verändern müssen, dass der Kern der Lieder noch rüberkommt, aber wir mussten ja gucken, was ist jetzt wirklich notwendig, um das Lied gut rüberzubringen. Und das war einfach so eine Idee, diese mexikanischen Trompeten, die bei Ring of Fire von Johnny Cash am Anfang sind, ist da ba da ba da ba da 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 ba da ba da 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 da. Die habe ich da mit der Blockflöte gespielt, was natürlich das pure Gegenteil von, es war auch ein Blasinstrument, aber das ist natürlich ein ganz anderer Klang und das fand ich irgendwie sehr witzig, dass, ja, weil Blockflöte kann ich so ein bisschen spielen, also sonst kann ich fast keine Instrumente spielen. Und das fand ich irgendwie sehr witzig, das so einzubauen.
Wenn du bist Schauspieler und du bist Sänger, jetzt da in diesem Stück in einer Rolle. Ich habe mir eben zwischendrin die Frage gestellt, gibt es so beim Schauspiel vielleicht bei den Dingen, die du rüberbringen möchtest, irgendwie eine Grenze, die Schauspiel nicht überschreiten kann, weswegen du dann ins Singen gehst? Also ist da kommt da eine zusätzliche Ebene rein, mit der du einfach das Spektrum dessen, was du ausdrücken möchtest, noch erweitern kannst? Ist das so richtig erfasst ungefähr?
Das ist sehr gut erfasst. Ich finde, das hast du auf den Punkt gebracht, weil es ist ja genau da, es ist ja im normalen Leben auch so, wenn du sag ich mal, erfüllt bist von einer Emotion, sei es Freude, fängt man automatisch, man fängt an zu singen oder man hat irgendwie so man kann gar nicht mehr anders, weil die Energie ist so groß, dass man irgendwie, ja, eine Melodie, oder wenn man weiter spricht, ist es dann melodiöser. Oder man ist in einer anderen extremen Situation, weil man hat Angst und dann beruhigt man sich dadurch, dass man irgendwie versucht, sich über Töne zu beruhigen. Und ich finde, die Kombination von Schauspiel und Gesang ist für mich genau mein Ding. Also das merke ich immer wieder, dass das einfach, da fühle ich mich zu Hause. Da fühle ich, wenn ich einen Abend mache mit Texten und Liedern, dann ist das für mich, ja, das ist das, was ich gut kann, wo ich auch weiter verfeinern will, meine Bühnenstücke. Und da bin ich jetzt gerade auch wieder dran an einem neuen Stück, was im weitesten Sinne Better Man Show erstmal heißt. Und wo ich aber eben keine Rolle spiele. Ich bin diesmal kein CD-Verkäufer wie bei Being Freddie Mercury und kein Elektriker wie bei René Reloaded, sondern ich wollte einfach ganz privat als Kai auftreten, also als Confrontier, Better Man sozusagen, der durch den Abend führt.
Ist das auch ein Weg zur Wahrhaftigkeit?
Ganz genau. Ja, es ist so, dass ich gemerkt habe, oder es hat mir mal jemand gesagt, als er das Stück René Reloaded gesehen hat, hat er gesagt, ja, das Stück war ja ganz nett, aber am Ende, wo du die Zugaben gegeben hast, wo du ganz privat warst, da warst du am präsentesten. Und das fand ich interessant. Das stimmt. Und ich habe im Nachhinein gedacht, ja, irgendwie hat er recht. Da ist so ein bisschen der Druck von dem Theaterstück von mir abgefallen und ich war einfach nur noch locker. Und vorher war ich so ein bisschen in der Anspannung, ja, diese Figur zu spielen, was natürlich auch einen Reiz hat. Aber ich möchte einfach mal ohne eine Figur, genau, einfach so eine, stimmt, also von daher ist das Wahrhaftige, ist da vielleicht noch mehr gegeben.
Warum arbeitest du eigentlich immer wieder mit Musikern zusammen? Wir haben ja schon einen Hinweis bekommen, ne, dass die Musik für dich sehr wichtig ist, aber du hast ja einen ganzen Koffer voll von Musikern, mit denen du zusammenarbeitest. Ne? Sabine Thielmann mit Gitarre, Ursula Wawrczeck, Klavier und Cello, Rainer Vollmer, wie du gerade schon sagtest, E-Gitarre. Warum entscheidest du dich immer wieder für Kooperationen? Ich meine, findet man den Weg zur Wahrhaftigkeit nicht besser alleine? Zwinker, zwinker? Nein, natürlich nicht. Warum?
Doch, du hast schon recht. Also in gewissem Maß, naja gut. Also ich sag mal, im Endeffekt, das ist, hat jetzt mit Bühne nichts zu tun, gibt es Situationen im Leben, wo man einfach alleine durch muss. Das ist dann eher jetzt, sag ich mal, im privaten Sinne so. Das ist schon, von daher ist das richtig, dass man gewisse Dinge auch alleine durchstehen muss. Aber auf der Bühne, finde ich, beziehe ich mich gerne auf den Klang der Musik und lass mich da reinfallen. Und wenn dieser Klang von einem Instrument kommt, dann kann ich mich da, also live von einem Instrument kommt, kann ich mich da einfach noch mehr reingeben und kann meinen musikalischen Partner, auch wenn ich ihn nicht direkt anschaue, trotzdem mit dem sein und mit ihm verschmelzen und kann mich da so reinfallen lassen. Und ich löse mich dann auf. Also ich, wenn ich singe teilweise, wenn ich wirklich in den Liedern so drin bin, dann löse ich mich auf. Dann ist das wie so ein, ich kann das nicht anders beschreiben. Ich gebe mich dem Ton sozusagen hin, dem Klang. Und das ist einfach eine, ja, das ist eine Hingabe, die, und dann sind da noch Leute, die schauen zu, die ich mich da hingebe und
dann bist du voll im Strumpf.
Dann bin ich voll im Strumpf, genau. Also dann bin ich wirklich, dann ist so alles da und das ist schon, also was ich da bis jetzt schon erlebt habe, ich durfte ja den Freddie Mercury auch auf der großen Bühne in Duisburg im Theater spielen und das war schon, auch wenn das unter Corona-Situation, das war vor einem Jahr im Juni, saßen dann verteilt in einem Zuschauerraum, wo 500 Leute reinpassen, dann 80 Leute, alle im Abstand und auch alle mit Maske. Aber das war trotzdem toll, in diesem großen Raum zu spielen.
Darf ich das bestätigen? Da waren wir ja da, also Petra und ich.
Ach ja, genau.
Und da haben wir hinterher noch mit dir und Ursula zusammengesessen, gegenüber draußen beim Italiener. Es war wirklich eine ganz tolle Aufführung, obwohl der Raum so leer war für seine Größe. Aber die Intensität, die von der Bühne rüberschwappte und zurück, die war schon bemerkenswert. Also ich erinnere mich immer noch sehr gern an den Abend. Und ich will noch mal eben aufgreifen, was du gesagt hast. Ich glaube auch, dass dieses Zusammenspiel mit den Musikern, die Musiker auch etwas über ihr reines Musikersein hinausbringt. Denn ich erinnere mich, dass sowohl Sabine, Ursula als auch Rainer ihre schauspielerischen Fähigkeiten entdeckt und eingebracht haben über diese Kooperation.
Absolut. Ja, genau. Also das ist vor allem jetzt eben auch Rainer, der eigentlich sehr zurückhaltend ist, der sich ganz in seinem Gitarrespiel aufgeht und den Veronika, also die Regisseurin, da schon so ein bisschen in seine Präsenz bringen musste, ihm zu sagen, ja, jetzt bist du hier auch wichtiger Bestandteil auf der Bühne. Und der Rainer hat eine Art, der nimmt sich sehr zurück und dadurch hat er aber totale Sympathie der Leute, weil er eben da jetzt keine Show macht, und sondern mir meine Show lässt, aber er auch voll in seinem Gitarrespiel aufgeht. Und dadurch waren wir beide ein gutes Duo auf der Bühne. Und es passte irgendwie gut. Und Sabine Thielmann auf ihre Weise auch. Klar, Sabine hat zum Beispiel ein totales Talent, schauspielerisches Talent. Und das ist schön. Das ist einfach ein tolles Gemisch von einer Zusammenarbeit. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Ursula Wawroschek genauso. Die hat jetzt keine Sprechrolle bei den Sachen, die wir machen, obwohl wir, wenn wir bei ihr improvisieren, das machen wir ja auch oft, dass dann auch ganz viel gesprochen wird. Wir haben ja auch so ein Programm, dass wir leider noch nicht so viel spielen konnten, wo wir Menschen einladen mit ihren Lieblingstexten und ich die Texte vorlese und aus dem Stegreif ein Lied dazu machen. Also einfach vorlesen und sofort improvisieren. Und das würde ich, da ist auch noch eine Sehnsucht, das auch noch rauszubringen. Und da würde sie zum Beispiel auch spielerisch und sprachlich viel, viel mehr beitragen.
Lieber Kai, vielen Dank für diesen ersten Teil unseres Interviews. Ich glaube, wir sind schon dir etwas näher gekommen. Und ja, freuen uns auf den zweiten Teil, den wir dann ja in 2 Wochen aufnehmen. Und diese 2 Wochen, die beginnen in 5 Minuten. Hast du noch Kondition, Kai?
Ja, unbedingt.
So, das.
Ja, ich meine, er hat ja jetzt auch ein bisschen Zeit, sich zu erholen, denn der zweite Teil wird gesendet am 28. Mai. Dann müsst ihr wieder einschalten, wenn wir uns dem Real Betterman Kai Betterman noch weiter nähern, als wir das bis jetzt schon gemacht haben.
So wird es sein. Und bis dahin sagen wir
tschö aus Bergisch Gladbach
und tschüss aus Witten.
Und tschüss aus Bochum.
Partnerlausch, der Podcast.
Und er hat, wie wir dabei gesehen haben, die 2 Wochen genutzt, um wirklich mit den Zehen stricken zu lernen. Ein entsprechendes Foto stellen wir natürlich auch der Folge dann entsprechend noch bei. Ne?
Mal eben, unter welchen Druck bringst du uns denn? Wie sollen wir denn das Foto noch? Also du bringst das dann bei.
Einfach weiter, ja. Im Text jetzt. Kai, du bist bereit?
Und bitte.